Ja, das erste Mal habe ich von den Sea Shepherds auf YouTube, habe ich mir was etwas von den Sea Shepherds auf YouTube angeschaut. Die Verfolgungsjagden sehen ja aus wie im Film. Warst du schon mal bei so einer Aktion dabei?
Mission Klima!
Salon 5.
Heute geht's bei uns um Fische und das Klima. Heute haben wir einen Gast. Möchtest du dich selber einmal vorstellen?
Ja klar, ich bin Flo Stadler. Ich bin Aktivist bei Sea Shepherd, einer Meeresschutzorganisation, die international vertreten ist. Und ich glaube, ich bin heute hier, um ein bisschen über das Thema illegale Fischerei und Zerstörung unserer marinen Ökosysteme zu quatschen.
Ja, das erste Mal habe ich von den Sea Shepherds auf YouTube, habe ich mir was etwas von den Sea Shepherds auf YouTube angeschaut. Die Verfolgungsjagden sehen ja aus wie im Film. Warst du schon mal bei so einer Aktion dabei?
Tatsächlich ja. Also ich mache das jetzt seit 12, 13 Jahren. Als ich angefangen habe, war das natürlich noch in einem kleineren Maßstab. Da war ich hier vor Ort von den Ortsgruppen. Ich habe aber auch schon früh angefangen, mit auf Kampagnen und auf Aktionen zu gehen. Also es war mir immer wichtig, dass wenn ich mich wo aktivistisch beteilige, dass ich irgendwo hingehe, wo ich auch selber Hand anlegen kann und selber auch diese Veränderungen, die man sich ja wünscht, auch hervorrufen kann. Und meine ersten Einsätze, das waren 2014, 2015, waren zum Beispiel auf den Färöerinseln. Das ist so eine kleine Inselgruppe zwischen Schottland und Island. In den beiden Jahren war ich eben vor Ort, um das Ganze mit zu verhindern. Das heißt, zu verhindern, dass Wale überhaupt gefunden werden, dass sie in die Buchten getrieben werden können und letztendlich auch der Versuch, diese Schlachtungen zu verhindern. In den Jahren drauf war ich dann auch auf größeren Schiffen. Ich war in Westafrika unterwegs, wo wir gegen illegale Fischerei gekämpft haben. Und da gab es natürlich auch Situationen, wo wir illegale Trawler gefunden haben, also Schleppnetzfischer, die durch Meeresschutzgebiete gepflügt sind, die durch Naturschutz, durch Nationalparks durch sind, um da eben die Fische abzufangen. Und auch die haben wir gestellt und festgenommen und ja, verhindert, dass sie weiter Schaden anrichten können.
Ja, und ich habe auch gelesen, ihr seid eine gemeinnützige Organisation. Gibt es viele, die bei euch mitmachen wollen?
Ja, tatsächlich. Also in Deutschland sind wir ein eingetragener Verein. Wir haben hier in Deutschland um die 200 Volunteers. Das sind eben Leute, die ihre Freizeit dafür einsetzen wollen, um die Meere ein Stück weit sicherer zu machen für Lebewesen, die die Verschmutzung, Vermüllung und generell die Zerstörung bekämpfen wollen. Sea Shepherd ist aber nicht nur in Deutschland unterwegs. Unser größtes Schiff, die LNK, ist gerade aus der Antarktis zurückgekommen und ist jetzt in Australien. Und so versuchen wir eben weltweit Hotspots abzudecken, also Orte von besonders großer Artenvielfalt, wo natürlich auch sehr viel Zerstörung passiert. Und dazu brauchen wir natürlich auch Volunteers, die vor Ort sind, also in den jeweiligen Ländern, um da zu arbeiten oder auch eben auf den Schiffen. Und genau kann man die Zahl jetzt nicht beziffern, aber so pro Schiff kann man sagen, es sind ungefähr immer bei den großen Schiffen zwischen 20 und 30 Leute, die mit dabei sind. Bei den Kampagnen, die ich im Moment leite, sind das so immer um die 20.
Und kann bei euch denn auch jeder mitmachen?
Theoretisch ja. Also wir müssen natürlich immer gucken, dass wenn wir eine Kampagne machen, dass wir ausreichend Leute mit dabei haben, die bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Das heißt zum Beispiel, wenn man auf dem Schiff arbeiten will, braucht man natürlich Leute, die ein Kapitänspatent haben oder die als Offizierinnen und Offiziere auf der Brücke arbeiten können, in der Küche, im Maschinenraum, auf dem Deck. Das heißt, da sind schon Anforderungen da für verschiedene Positionen. Es gibt aber auch immer die Möglichkeit, alles bei uns direkt zu lernen. Das heißt, auch jemand, der jetzt nicht so die Skills bis jetzt mitbringt, kann sich natürlich mit einbringen und dann Stück für Stück sich eben diese Fähigkeiten mit aneignen, um dann letzten Endes auch anspruchsvollere Positionen bekleiden zu können.
Gerade Überfischung ist ja auch ein großes Problem für den Klimawandel. Spielt das für euch auch eine Rolle?
Ja, massiv. Also Überfischung ist eins der größten Bedrohungen für die Artenvielfalt auf der Welt überhaupt. Also Überfischung ist ja im Endeffekt, wenn man mehr Fisch entnimmt als nachhaltig wieder in einem Zeitraum, sag ich mal, von einem Jahr wieder nachkommen kann. Und das lädt natürlich mehr dazu ein, weil man oftmals gar nicht genau weiß, wie denn diese Reproduktionszyklen sind, wie viel Fisch man wirklich entnehmen darf. Dann gibt es natürlich auch Institute, die dann da Zahlen vorlegen. Dann gibt es wieder Quoten, die veröffentlicht werden, die aber deutlich zu hoch sind. Und dann kommt natürlich auch noch dieses komplette Thema der illegalen Fischerei mit rein, die sich quasi nicht drum scheren, ob irgendwelche Quoten überhaupt eingehalten werden, die dann auch zum Beispiel auf Arten gehen, die geschützt sind, wie zum Beispiel Haie und Rochen. Ist ja auch ein großes Thema, das Thema Haifinning. Und so sorgt man eben dafür, dass durch Überfischung marine Ökosysteme und Nahrungsnetze kollabieren. Das heißt, dass die Lebensgemeinschaften so nachhaltig zerstört werden, dass Kipppunkte erreicht sind, wie man sie zum Beispiel schon aus der Klimawissenschaft kennt, wo sich dann Ökosystem auch nicht mehr regenerieren und erholen kann. Und damit schädigt man natürlich eines der oder das größte zusammenhängende Ökosystem der Erde und letzten Endes auch uns Menschen, weil viele von uns oder viele von den Menschen, die dann an den Küsten zum Beispiel leben, gerade im globalen Süden, sind ja auch von diesem Fischen mit abhängig. Und durch die Überfischung, die hauptsächlich ja von Industrienationen betrieben wird, nimmt man dann auch den Menschen die Nahrungsgrundlage. So hängt das natürlich alles wieder zusammen.
Ja, und wie reagieren Fischer auf euch? Also sehen sie euch als Gegner oder Partner, die sich für die Meere und die Bewohner einsetzen?
Also ich muss sagen, überwiegend sehen uns Fischer tatsächlich als die Gegner. Das ist ganz egal, wo. Gibt es da so an den Küsten gibt es Communities, die ja tatsächlich vom Fischfang abhängig sind. Und die merken selber, dass der große industrielle Fischfang ihnen die Nahrungsgrundlage entzieht. Und die sind natürlich froh über jeden Fischer, den wir aus diesen Gebieten raushalten, um ihnen auch zu ermöglichen, da wieder fischen zu können. Aber im Großen und Ganzen die Fischereiunternehmen, die Industrie, aber auch zum Beispiel die Fischer bei uns an Nord- und Ostsee, sehen das recht ungern, wenn man denen auf die Finger guckt. Das liegt natürlich auch daran, dass der Berufsstand der Fischer auch in den letzten Jahren eben durch Überfischung, durch den Rückgang von Fischbeständen, auch bedingt durch Verschmutzung und Klimawandel, immer mehr unter Druck gerät. Das heißt, die fangen weniger, die müssen sich mehr Regeln unterwerfen, die Quoten werden runtergeschraubt. Damit die Verdienstmöglichkeit natürlich nach unten. Gleichzeitig durch die hohen Spritpreise und Energiekosten steigen deren Ausgaben und letzten Endes bleibt nicht mehr viel mit über. Und wenn wir dann natürlich noch kommen und kontrollieren, ob sich die Fischerei an die Regeln hält, die ihnen gemacht werden, zum Beispiel eben das Einfahrverbot in Nationalparks, um da zu fischen, oder dass Netze hinterlassen werden, dass sie Beifänge von Schweinswalen in der Ostsee und Nordsee zum Beispiel mit drin haben, dann reagieren die meistens sehr ungehalten auf uns. Und da kommt es dann tatsächlich auch immer wieder mal zu Konflikten, zu Auseinandersetzungen.
Ja, und das Meer ist ja auch der größte Lebensraum auf der Erde und es werden 80 Millionen Tonnen Fische pro Jahr gefangen. Wie lange ist das noch möglich und welche Folgen hat das für Menschen?
Naja, also 80 Millionen Tonnen, wird tatsächlich auch schon ein bisschen höher geschätzt. Also im Moment geht man so von 95 Millionen Tonnen aus, die der Mensch jährlich rausholt. Dazu kommt natürlich noch die ganze Aquakulturwirtschaft. Das ist quasi, wenn in Seekäfigen quasi Fische rangezüchtet werden. Das macht man zum Beispiel sehr viel für Lachs oder eben auch die Mast von Thunfisch. Da kommen ja nochmal 100 Millionen, knapp bei 200 Millionen Tonnen, plus eben die ganzen Sachen, die nicht angelandet werden. Also alles, was zum Beispiel als Beifang in den Netzen landet. Das heißt, alles, was zum Beispiel wirtschaftlich nicht verwertet werden kann an Fisch, geht ja wieder über Bord und das geht ja in diese ganzen Zahlen und Statistiken meistens gar nicht mehr mit ein. Wir hatten zum Beispiel in Gambia einen Shrimp-Trawler, den wir gebordet und kontrolliert haben. Und die hatten über 98% Beifang. Also über 98% von dem, was sie rausgeholt haben, konnten sie gar nicht verwerten. Und das geht halt tot einfach wieder zurück ins Meer. Also die Dunkelziffer von dem, was wir wirklich an Fischen und Meereslebewesen aus dem Meer rausziehen und töten, ist weitaus höher als diese, sag ich mal, 200 Millionen Tonnen. Und dann kommt man wirklich auf Zahlen, die einen schwitzen lassen. Also es gibt natürlich Studien darüber, das ist manchmal sehr, sehr schwer, die Zahlen wirklich auch ein bisschen greifbar zu machen, weil das ja ein globales Problem ist. Also der Ozean ist ja ein Riesengebilde mit Millionen von Kilometern an Küste. Und heute geht man aber davon aus, dass ungefähr nur noch 10% der Fischbestände in den Weltmeeren als gesund gesehen wird. Der Rest davon ist entweder komplett überfischt, zusammengebrochen oder Grenze befischt. Das heißt, von der Nachhaltigkeit ist da gar nicht mehr zu denken. Und das bedeutet letzten Endes auch, dass wir uns unsere eigene Nahrungsgrundlage damit irgendwann auch ruinieren. Wenn wir weiterhin eben denken, dass Menschen, die im Inland leben, die vom Fischfang eigentlich gar nicht abhängig sind, wir die einfach mit Fisch durchfüttern müssen, dass es so eine Art Lifestyle-Produkt ist, dass wir zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel konsumieren, die zum Beispiel für aus Krill gemacht werden, der die Nahrungsgrundlage für fast alle Wal- und Pinguinarten in der Antarktis ist. Das alles zusammen zeigt, dass wir diese Meere massiv plündern, ausbeuten und dass uns das sehr, sehr bald massiv auf die Füße fallen wird.
Ja, manche Leute äußern ja aber auch Kritik an euren Vorgehen. In einer YouTube-Doku habe ich einen Aufklärer gesehen, da stand drauf: Huntest will be huntest. Was steckt hinter diesem Motto?
Die Jäger werden die Gejagten. Es gibt zum Beispiel einen Song von einer deutschen Metalcore-Band von Heaven Shall Burn. Die haben diesen Song geschrieben, die haben den auch Sea Shepherd gewidmet. Und da geht es natürlich darum, dass wir illegale Jagd natürlich ins Visier nehmen und wir gegen illegale Jagd auch mit vorgehen. Und das ist ja das ist in der DNA von unserer Organisation. Das Problem dabei ist natürlich, dass, wie gesagt, die Weltmeere sind ein riesengroßes Gebiet und gerade so bestimmte Gebiete im globalen Süden liegen halt in Wässern von Ländern, die selber nicht die Ressourcen haben, sich selbst gegen diese Ausbeutung, die auch von außen kommt, zu verteidigen. Und aus dem Grund gehen wir zum Beispiel mit solchen Ländern Kooperationsvereinbarungen ein. Das heißt, wir schicken unsere Schiffe, unsere Crew, stellen quasi Verpflegung, stellen Sprit und die stellen eben ein paar Soldatinnen, Marinesoldatinnen, Leute von der Fischereiaufsicht und zusammen jagen wir im Endeffekt Wilderer. Und das ist unsere Arbeit. Und ich denke mal, dass sich dieser Aufkleber darauf bezieht. Das muss man aber auch das bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt selber Gewalt gegen Gewalt ausüben würden. Das ganz und gar nicht. Das ist, glaube ich, eher im übertragenen Sinne gemeint.
Okay, also seid ihr der Meinung, dass man für Tierschutz um jeden Preis kämpfen muss?
Naja, was heißt um jeden Preis? Also ich denke, man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, weil alle aus ethischen Beweggründen geführten Kämpfe, die wir so haben, sei es jetzt die Klimagerechtigkeitsbewegung oder Kämpfe für Menschenrechte gegen Ausgrenzung, Rassismus, Sexismus und so weiter, die basieren ja auch immer darauf, dass man sich an gewisse Regeln hält, um seine eigenen Wertvorstellungen auch nicht damit zu konfrontieren. Und das bedeutet für uns und für eigentlich alle diese Kämpfe, dass Gewalt eigentlich kein Mittel ist. Das heißt, ich würde nicht sagen, wir kämpfen mit allen Mitteln und um jeden Preis, aber wir haben natürlich eingesehen, dass sich so ein Kampf gegen Ausbeutung und gegen Zerstörung nicht unbedingt nur mit Worten führen lässt. Wir müssen dann teilweise schon auch einschreiten. Das heißt, in der Vergangenheit gab es dann natürlich auch Sabotageaktionen oder der Versuch, Walfänger von den Walen fernzuhalten, indem man sie abdrängt. Heute kämpfen wir mit effizienteren Methoden, mit anderen Mitteln. Und die Mittel, mit denen man kämpft, die müssen sich natürlich auch immer der Zeit und der Situation mit anpassen. Das ist super wichtig. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass es sehr wohl Grenzen gibt und dass die Grenze auf jeden Fall dann erreicht ist, wenn es darum geht, Menschenleben zu gefährden.
Was muss deiner Meinung nach passieren, damit die Meere besser geschützt sind, also auf politischer Ebene?
Ja, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Im Endeffekt, wo fange ich am besten an? Im Endeffekt muss man auf der einen Seite sagen, wir brauchen auf jeden Fall durchgreifendere Gesetzgebungen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland sehr wohl Meeresschutzgebiete, nur mal so als Beispiel, in denen ganz klar definiert ist, welche Schutzgüter sich denn in diesen Meeresgebieten befinden, also welche geologischen Strukturen, welche Pflanzen, welche Tiere da heimisch sind, was für eine Rolle denn auch für geschützte Tiere dieses Gebiet stellt. Und man denkt eigentlich, die müssten ja geschützt sein, damit eben solche Gebiete nicht kaputt gemacht und nicht zerstört werden. Aber das ist in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Zum Beispiel der Fehmarnbelt ist ein Meeresschutzgebiet, aber da wird gerade massiv eingegriffen, indem man da einen riesen Tunnel durchgräbt und natürlich die Meeresumwelt massiv stört. Wir haben Schutzgebiete zum Beispiel im Greifswalder Bodden. Das ist eines der wichtigsten Laichgebiete für den Hering, der in den letzten Jahren auch schon massiv zurückgegangen ist. Und das Gebiet stört man immens im Moment, indem man da eine LNG-Pipeline durchbaut. Und so werden quasi immer wieder wirtschaftliche Interessen über Schutzinteressen gestellt und ein wahrer Schutz ist somit eigentlich kaum möglich. In anderen Meeresgebieten oder Schutzgebieten ist zum Beispiel die Fischerei nach wie vor erlaubt. Das heißt, da zieht man mit mit mobilen Schleppnetzen schwere Geräte über den Meeresboden, man pflügt den regelrecht um und zerstört alles, was da im Weg ist und das ist natürlich auch legal. Das heißt, wir brauchen natürlich Gesetzgebungen, die das Ganze in Betracht ziehen und die dafür sorgen, dass der Schutz natürlich wirklich gewährleistet ist. Das ist das Erste. Das würde natürlich schon mal Grenzen aufzeigen für die legale Zerstörung, die ja jeden Tag passiert. Aber es gibt natürlich auch noch den ganzen illegalen Sektor und um den braucht man sehr, sehr viele Kontrollen oder technische Hilfsmittel, indem man zum Beispiel Schiffe verpflichtet, elektronische Kennungen zu nutzen, sprich zum Beispiel ein AIS-System, das angeschaltet ist, dass zum Beispiel auch die gezwungen werden, ihre Fänge elektronisch zu übermitteln, dass es Kameraüberwachung an Bord gibt, die Kontrolleure auch einsehen können, um in die Vergangenheit ein bisschen blicken zu können und nicht nur das bewerten zu können, was sie gerade im Moment sehen, wenn sie denn mal einmal alle paar Jahre auf so einem Schiff sind. Und das heißt, die Kontrolldichte und die Kontrollmechanismen müssten auch dementsprechend erhöht werden. Und dann brauchen wir auch große internationale Abkommen, die nicht nur innerhalb zum Beispiel von Ländern oder Unionen wie zum Beispiel der Europäischen Union, sondern global wirksam sind, um eben auch so transnationale Verbrechen, wie die illegale Fischerei nun mal funktioniert, auch nachhaltig in den Griff zu bekommen.
Und was können Bürgerinnen und Bürger tun, um die Meere besser zu schützen?
Ja, das Erste, was man machen kann, ist tatsächlich aufhören, Fisch zu konsumieren. Ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen. Also von dem Fisch, der bei uns im Laden landet, ist statistisch gesehen jeder vierte bis fünfte Fisch ist illegal gefangen. Und damit steuert man natürlich seinen Beitrag dazu bei, die Meere weiter auszuplündern. Das heißt, der Verzicht auf Fisch beziehungsweise auf Fischprodukte, auch sekundäre Fischprodukte, zum Beispiel, weiß ich nicht, Tierfleisch, die ja sehr viel mit Fischmehl auch gefüttert werden, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um zu verhindern, dass diese Ausbeutung nach wie vor auch von uns noch mitfinanziert wird. Da gibt es sehr, sehr viele Ansätze dazu. Ansonsten wichtig natürlich auch Verschmutzung zu bekämpfen, indem man zum Beispiel selber darauf achtet, dass man Müll hinwirft, dass wenn man am Strand ist, ob das jetzt, weiß ich nicht, an der Nordseeküste beim Strandspaziergang ist oder auf Bali im Urlaub, dass man rumgeht und den Müll mit einsammelt, dass man Awareness schafft, dass man sich informiert und sich natürlich auch mit Gleichgesinnten zusammenschließt, um nochmal einen größeren Impact zu haben. Und da sind natürlich auch Meeresschutzorganisationen wie zum Beispiel Sea Shepherd eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Und wenn man aber nicht in der Lage ist, zum Beispiel selbst zu partizipieren, daran teilzunehmen, sich einzubringen, weil es die Zeit nicht erlaubt, weil man weit von der Küste weg wohnt und so weiter, Da gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, unsere Arbeit mit zu unterstützen, indem man zum Beispiel Merch-Produkte kauft mit unserem Logo drauf, Spenden einreicht oder auf Partys oder Veranstaltungen Geld sammelt. Weil alles, was wir machen, all der Betrieb von unseren Schiffen, von unseren Flotten, die ganze Kampagnenarbeit, ist komplett aus Spenden finanziert. Das heißt, je mehr Spendengelder wir bekommen, desto größer ist natürlich auch der Impact, den wir letzten Endes haben können, weil wir mehr Kampagnen durchführen können. Wir versuchen aber auch, gerade jetzt hier in Deutschland, sehr viele Aktionen aufzumachen, wo man sich quasi auch in seiner Freizeit mal beteiligen kann.
Und zum Schluss würde mich noch interessieren, wie ist das Leben an Bord, also auf dem Schiff?
Ja, das Leben an Bord ist auf jeden Fall spannend. Also wer es nicht gewohnt ist, auf dem Schiff zu leben, für den ist das schon mal die erste große Herausforderung, weil man für teilweise sehr, sehr lange Zeit dasselbe Ziel verfolgen. Aber man hat auch sehr, sehr wenig Privatsphäre. Man schläft in Kabinen mit anderen Menschen. Man ist quasi die ganze Zeit von Leuten umgeben. Aber man kann auch eben von diesen Leuten wahnsinnig viel lernen. Man kann sehr viele Ziele gemeinsam erreicht, man kann super viel von Leuten lernen, weil jeder irgendwie eigene Fähigkeiten mitbringt und sich so auch super, super weiterbilden und nach so einer Kampagne auch ein deutlich besserer Aktivist, eine deutlich bessere Aktivistin sein. Und das macht natürlich, natürlich wahnsinnig Spaß. Ansonsten, bei uns zum Beispiel gibt es am Schiff nur vegane Ernährung. Das macht wahnsinnig Spaß, weil die meisten von uns sind leben sowieso schon vegan und wir werden dann immer auch wahnsinnig gut verköstigt. Man hat natürlich auch abseits von seinen oder ihren Schichten, die wir jeden Tag haben, auch Freizeit, die wir zusammen verbringen können. Es ist wahnsinnig spannend, auch einfach an Deck zu stehen und die Wildnis zu beobachten. Es ist nicht selten, dass Delfine zum Beispiel mit dem Schiff mitschwimmen oder Wale in der Nähe sind oder wie jetzt eben bei der Kampagne in der Antarktis Pinguinkolonien an Land sind, die man beobachten kann. Das macht natürlich wahnsinnig Spaß. Aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr verantwortungsvolle Arbeit, weil alles, was auf dem Schiff, um das Schiff eben einsatzfähig zu halten, muss jeden Tag sehr, sehr hart gearbeitet werden. Wir haben zum Beispiel ein Team von Schiffsingenieurinnen, Ingenieuren, die sich rund um die Uhr um die Maschinen kümmern, um die einsatzfähig zu halten. Wir haben permanent Leute auf der Brücke, die das Geschehen beobachten. Wir müssen Informationen sammeln. Wir müssen Absprachen treffen, um letzten Endes auch illegales Verhalten identifizieren zu können und dann eben auch diese Verhaftungen einzuleiten. Und das kann schon auch sehr stressig werden. Also es sind auch mal Tage dabei, wo man wenig schläft. Damit muss man eben auch sehr gut klarkommen können. Für unsere Kampagnen zum Beispiel jetzt in der Ostsee ist es halt so, dass fahren wir jeden Tag zurück in den Hafen. Das heißt, wir haben dann immer auch unsere Abendmeetings und unser großes gemeinsames Abendessen auch im Hafen oder an Land. Und das ist eine super Angelegenheit, um neue Leute kennenzulernen und ja, Kontakte fürs Leben zu knüpfen. Also es ist auf jeden Fall spannend und es ist auf jeden Fall auch ein Erlebnis, aber es ist auch sehr, sehr harte Arbeit.
Ja, danke Flo für den Einblick in eure Arbeit. Ich fand es echt sehr interessant. Wenn ihr mehr über Fische und das Klima erfahren wollt, checkt bei Instagram, TikTok unseren Account Salon5_. Mehr Podcasts könnt ihr in unserem Webradio oder auf Spotify hören. Tschüss.
Mission Klima.
Salon 5.